Ja, meine Lieben, ich dachte mir, wir sprechen heute einmal über Erdboden und vielleicht auch über Erdställe, über Höhlen allgemein, und zwar im Sinne von, ja, ob wir vielleicht Übereinstimmungen finden bei der Bauart, aber auch bei der Gesteinsart, bei den Formen, wie sie verlaufen und auch chemisch. Was ist da eigentlich los? Ich bin vor kurzem auf etwas gestoßen, das hat mich so ein bisschen umgehauen, das wusste ich vorher gar nicht, und zwar ging es um die Schlacht von Waterloo. Da sind ja Tausende an Soldaten gestorben. Ja, und wie man da nun vor, ich weiß nicht, wann das jetzt war, hat man eigentlich gedacht, normalerweise müssten doch da reihenweise Skelette liegen im Boden. Aber nicht der Fall. Und ganz, ganz vereinzelt mal. Und dann hat sich wohl herausgestellt, dass die Soldaten genommen haben, um daraus Knochenmehl herzustellen. Und ja, weil der menschliche Knochen enthält sehr viel Calcium und Phosphat. Also auch das Calciumphosphat, das wiederum als sehr, sehr guter Dünger für Böden darstellt. Und jetzt kam mir halt so die Idee bei den Erdstellen vielleicht, was ist das überhaupt? Gunnar, ich habe mir ja deine Sachen mal angeschaut, die du mir so geschickt hast. Und der erste, den ich letztens da auch abgefragt habe, den du uns beim letzten Mal auch gezeigt hast, da kam mir sofort eine gewisse Form ins Auge. Und zwar habe ich mir in letzter Zeit wirklich viel Gedanken gemacht über den Heiligen Gral. Was ist das eigentlich? Ja, wir kennen den Heiligen Gral als Kelch, dann ist ein Stiel dran und dann hat er unten noch so einen Fuß. So, was ist das eigentlich? Und dann kam mir eine Übereinstimmung in den Kopf, Mensch, das ist ja der menschliche Harnweg eventuell, ja? Also Kelch als Schale, da kommt etwas hinein. Von zwei Seiten, ne, von den beiden Nieren, eine Zuleitung sozusagen. Und aus den Nieren gehen auch wieder drei Röhren raus und dann weiter in den Harntrakt. Und unten kommt es wieder raus. Deswegen dachte ich auch so, dass zum Beispiel die Moai-Statuen, die haben ja auch auf der Osterinsel, die haben ja zum Beispiel auch ihre Hände im Schritt und zeigen auf ihren, ja, Schniedelwutz sozusagen, ne? Und mit dem Rest ihres Körpers stecken sie ja im Boden. Also die sind da wahrscheinlich nicht irgendwie versunken, sondern es hat schon etwas mit Fruchtbarkeit zu tun, weil auch Material bei Verwitterung ausfällt, aus Stein, aus Gestein und sozusagen wieder den Boden damit düngt. Ja, also das ist ein Kreislauf. Und wenn man jetzt mal überlegt, wozu vielleicht auch Erdställe da gewesen sein können. Gut, ich meine, vielleicht hat man da jetzt nicht unbedingt menschliche Knochen reingetan, aber wie gesagt, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber die Anordnung, ne, in so einem Erdstall, die sind ja teilweise in der Höhe auch unterschiedlich. Dann gehen sie mal so um die Kurven, dann haben sie Kammern. Vielleicht war das eine Art natürliche Anreicherung des Erdreichs. Mit irgendwelchen Mineralien, vielleicht ist sogar Wasser durchgelaufen, ja, und dass man das entweder so gedacht hat, dass das vielleicht sogar von unten wieder in den Boden hochdiffundiert, oder vielleicht sogar man hat es dann wieder rausgenommen, nachdem das Erdreich angereichert war, weil das, was wir produzieren als Mensch im Harnblasentrakt, ist Phosphor. Und ohne Phosphor geht bei uns Menschen gar nichts, ja. Wir können ohne Phosphor nicht existieren, aber der Grund und Boden, auf dem wir unsere Äcker haben, auch nicht. Ja? Und ich sehe halt diese Anlagen so, dass man da vielleicht das sozusagen als Anreicherung auch des Erdreichs genommen hat. Vielleicht dann unter der Erdoberfläche, damit eben vielleicht sowieso eine gewisse Menge Wasser hineinfließt. Ja? Oder um es auch irgendwie vor oberflächlichen Einflüssen zu schützen. Das kann natürlich auch sein. Und ich will aber bei einigen auch natürlich nicht in Abrede stellen, dass man da vielleicht mit Tönen, wie wir letztens schon gesagt haben, oder auch durch die Eigenschwingung der Erde vielleicht einen gewissen Prozess mit in Gang setzt. Ne? Und gut, das Verschwinden, also dieses Teleportieren, das kann ja vielleicht noch etwas anderes sein und eventuell auch zufällig passieren. Auf jeden Fall sollten wir Phosphor, und den gibt es ja in allen möglichen Ausführungen und Ausfertigungen. Es gibt roten, es gibt gelben, es gibt schwarzen und es gibt Isotope davon. Also ist der helle Wahnsinn. Und dieses Material oder dieses Element P ist extremst wichtig für alle Menschen. So, deswegen sind wir ja auch so erdgebunden, ne? Weil wir haben ohne Phosphor irgendwo kaum Chancen zu überleben, woanders. Also das muss schon klargestellt sein, dass sowohl auch die DNA bildet sich mit Phosphor aus. Ja? Oder Phosphat, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe also einen Crashkurs in Chemie in der letzten Woche gemacht, das ist der helle Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall kam ich halt durch diese Form des Heiligen Grals. Was ist das eigentlich? Und wenn wir uns mal diesen Gral anschauen, der in Valencia als der echte angesehen wird. Da sind ja außen an den Seiten nochmal so zwei Henkel. So, das sind dann in der Ausfertigung des Grals nochmal die Samenleiter, ne, auch wieder Fruchtbarkeit. Und dann gibt es ja noch den in Wien, und das hatte ich da ja auch geschrieben, was bei den beiden auffällt, der in Wien, das ist nur eine Schale, ist nur eine Achatschale. Ja, aber wenn du dir anschaust, beide Grale, also die Kelche an sich bestehen aus Achat. Das ist schon mal sehr wichtig. Und wenn du dir, gut, die Dinger sind nicht gerade, ich sag mal, angenehm, zum Beispiel Blasen- und Nierensteine anschaust. Die Sammlung habe ich dir auch geschickt. Da gab es, ist eine Sammlung Blasen- und Nierensteine. Die hat man aufgeschnitten, einmal von oben nach unten und einmal quer. Und die sehen haargenau aus wie Achate. Ne? Die haben in der Mitte diese Öffnung, wo dann sozusagen der Abfluss ist und wo sich dann nach außen hin so ringförmig die verschiedenen Schichten dann zeigen. Also die sehen genauso aus. Also das wäre zumindest mal für den Menschen insgesamt gesehen dieser heilige Gral. Er ist gut versteckt, ne? Den findet so keiner, es sei denn, man macht sich da mal ein bisschen Gedanken drüber. Und ja, also wie gesagt, bei den Erdstellen, da würde mich halt mal interessieren, ob man da vielleicht schon mal chemische Untersuchungen gemacht hat. Oh ja, du hast ihn, das ist ja super. ob man da schon mal chemische Untersuchungen gemacht hat, welche Gesteinsmaterialien in diesen Erdstellen sind. Es gibt ja auch, Entschuldigung, unterschiedliche. Manche sind ja auch innen gemauert, ne? Da hat man ja noch mal zugemauert oder das Ganze verkleidet mit Mauergestein, ne? Die hat man dann ja nicht so offen gelassen, einfach rausgeholt. Entschuldigung. Auch das kann ein Grund sein. Und zwar ist, egal in welchem Bergbau du betreibst, du hast, sobald du, weil in fast jeder Gesteinsschicht ist Pyrit. Ja? Egal, ob du jetzt Tagebau betreibst oder Bergbau, dieser Pyrit, wenn er durch mechanische Einwirkungen angegriffen wird, geöffnet wird sozusagen, diese kristalline Struktur, und du hast Pyrit auch in Mattenform, dann hat er Ausfällungen und geht in die übrige Umgebung ein, und wenn dann noch mit Wasser verbunden, versauert das Wasser. Das Problem haben wir zum Beispiel in der Lausitz, glaube ich, ne, wo dieser Tagebau betrieben wird, das Ganze wurde versauert, das fließt dann in die Spree, die wiederum nach Berlin, und dann hast du nicht unbedingt gutes Wasser da. Ne? Also es kann sein, also der Pyrit reagiert sofort, wenn er mit Sauerstoff in Berührung kommt. Das Verschließen der Erdstelle kann natürlich auch ein Grund sein, dass man diesen Prozess damit verhindern wollte. Ne? Also ich schwebe jetzt so auf mehreren Theorien. Entweder man hat das luftdicht gemacht mit dem Verschließen, damit eben dieser Prozess nicht passiert. Oder man findet halt das, was da jetzt reingeschüttet worden ist, vielleicht als Überbleibsel der letzten Anreicherungsversuche mit anderen Mineralien wieder. So, das war meine sehr kurze Einleitung.
Die war in der Tat sehr kurz. Sehr interessant das Ganze. Ich will kurz auf die, du hast die Osterinseln angesprochen, ist jetzt vielleicht ein
Ja.
bisschen off-topic, aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, weil die Statuen ja eingegraben sind und der Körper eben vergraben ist. Das finde ich sehr spannend und ich habe mir auch meine Gedanken dazu gemacht, schon vor langer Zeit und ich habe auch so den Gedanken gehabt, vielleicht simuliert das Ganze auch so eine Art Geburtsvorgang, ne? So eine ja, Entstehung von irgendetwas, weil die da eben aus der Erde kommen. Denn was für einen Sinn soll es haben? Irgendeinen symbolischen Sinn wird es ja haben, dass die Dinge eingegraben sind, ne? Und dass man einen schönen Teil, ist ja auch schön gearbeitet, alles. Es schaut ja gut aus. Das ist, wer vergräbt so ein fertiges Teil? Aus welchem Grund? Ich meine, die sind nicht natürlich so zugewachsen, das glaube ich nicht. Und das macht keinen Sinn, ne?
Nee.
Und deswegen habe ich auch so einen
Ja.
Geburtsvorgang im Kopf, finde ich ganz spannend,
Ja.
die Idee.
Es ist ja Vulkangestein. Es ist ja in der Hauptsache so Tuffgestein, das ist ja auch so ein bisschen fluffig, sage ich mal, so vom Inneren her. Das ist ja jetzt nicht ganz so dicht. Und wenn da jetzt Wasser auffällt durch Regen oder wie auch immer, und Verwitterung etc., dann wird sich das natürlich auflösen und sich so langsam aber sicher in den Boden ergießen, ne? Und den damit auch fruchtbar machen.
Und jetzt nochmal ganz zu Anfang zurück. Du hast erzählt, bei der Schlacht von Waterloo, da gab es jede Menge Tote. War die Schlacht von Waterloo, war das ja? Und die Idee ist, dass aus den Toten oder aus den Knochen der Toten eben Knochenmehl hergestellt wurde. Von wem auch immer jetzt. Und dass dann zu welchem Zweck nochmal irgendwie genutzt wurde, um es zu verteilen auf der Erde,
Um
ja.
Dünger herzustellen.
Okay.
Genau. Und das kam dann auf die Äcker sozusagen.
Das ist jetzt keine Theorie, das ist jetzt, du erzählst uns da jetzt einen Fakt.
Das ist Fakt. Das wurde nicht nur mit den Skeletten gemacht. Es gab ja damals dieses Mumia-Pulver, falls euch das bekannt ist. Und man hat auch ganz viel aus Ägypten und auch Riesenskelette. Also alles, was da irgendwie verfügbar war, hat man zermahlen und gerade auch viel in Europa auf die Äcker gestreut. Und dann war die Nachfrage so hoch, dass man das Mumiapulver sogar künstlich erzeugt hat. Da hat man die Leute so ein bisschen betuppt mit, ne? Die wollten natürlich echte Knochen haben, aber naja, gut. Bisschen makaber das Ganze, aber es wurde tatsächlich gemacht.
Makaber, ja, in der Tat. Aber jetzt gib mir noch mal einen kleinen Denkanstoß, wie du jetzt das Ganze nochmal in Verbindung setzt mit den Erdstellen oder mit der Erdstallforschung.
Also das könnte durchaus ein Prozess gewesen sein, dass man vielleicht das Erdreich, das Vorhandene mit diesem Knochenmehl vielleicht auch angereichert hat, nebst anderer. Um sozusagen den Dünger noch mal zu verwässern. Weißt du? Also man sagt ja bei den Pyramiden auch, dass die da hat man ja Ammoniak zum Beispiel, ne? Das produziert wahrscheinlich. Und vielleicht wurde in der Cheops, weil ich habe eine Anlage gefunden zur Destillierung von Phosphor, eventuell diese Königskammer, die sieht dieser Produktionsanlage von Phosphor sehr, sehr ähnlich. Ne? Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, da wo der Mensch siedelt, muss er sich ernähren. Und je mehr Ertrag dabei rauskommt, desto besser ist es. Und vielleicht haben die dann diese Knochen, weil sie das wussten, ne? Kaliumphosphat ist echter Power. Ne? Vielleicht haben die das damit dann auch noch angereichert. Aber das ist jetzt, ja.
Also angereichert meinst du jetzt die Plätze, an denen man die Erdstelle findet?
Ja, dass das sozusagen Produktionsanlagen vielleicht für Dünger auch waren.
Dass die Erdstelle diese Produktionsanlagen waren. Jetzt wird ein Schuss draus, jetzt klingelt es. Okay, jetzt sehe ich den
Wenn die
Zusammenhang.
abgestuft waren oder Schächte hatten, ne? Dass du
Okay.
so prozessmäßig von einem ins andere reinlief oder wie auch immer.
Ja, ne? Da kommt dann ja natürlich gleich das in den Sinn, was der Werner uns erzählt hat in unserem ersten, in der ersten Elefantenrunde, als wir da saßen, und zwar auf Malta. Diese Anlage in Malta, die mehrstöckig ist und auch der Sinn sich einem nicht so wirklich erschließt. Man überlegen muss, was könnte da der Sinn gewesen sein? Da könnte man diese Theorie theoretisch, ja, könnte man das darauf anwenden, auf diese mehrstöckige Anlage. Das ist, ja, Das ist eine
Ich habe
gute
zum Beispiel
Hypogäum,
bei
meinst du?
der, genau, bei Gunnars letzter Zeichnung, bei der Resonanzkammer, die wir da besprochen haben, wenn ich mir die so richtig angucke und du guckst dir eine Niere an, eine menschliche Niere, ja, auch so kann man, ne, um was rauszufiltern.
Okay.
Ne?
Die Form ist generell interessant. Auch habe ich auch gesehen bei diesen englischen und irischen Grabhügeln. Die haben auch sehr interessante Formen. Manchmal so eine Art Kreuz oder Axt oder mondförmig. Das ist sehr spannend, aber wahrscheinlich eher symbolisch, ja, steht natürlich für irgendwas. Ist jetzt vielleicht nicht mit der Idee jetzt in Verbindung zu bringen. Aber es gibt ja vermutlich Werner, ich weiß nicht, Werner, in die Richtung wird Werner nicht forschen und Gunnar vermutlich auch nicht, um deine Theorie jetzt irgendwie ein bisschen Gewicht zu verleihen. Ich denke, Werner wird ja nicht keine Bodenproben nehmen und wird die Bodenproben jetzt analysieren oder analysieren lassen, um herauszufinden, ob da dieser Boden sehr kalziumreich ist oder mit Phosphor angereichert. Ich weiß nicht, was auf phosphor- und kalziumreichen Böden extrem viel wächst. Vielleicht wäre das ein Indikator, dass man sieht oder guckt, was wächst da.
Alles.
Okay, vielleicht wächst ja irgendwas ganz
Richtig.
besonders oder gibt es ein ganz, ja, irgendwas, irgendwelche Kräuter oder Wiesenkräuter oder was weiß ich, vielleicht wächst ja irgendwas ganz besonders gut oder vielleicht wächst ja auch irgendwas ganz besonders nicht. Kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht, bin kein Botaniker, aber das wäre vielleicht ein Indikator dafür, ob deine Idee vielleicht, ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal jemand untersucht hat. Wo hast du denn diese Idee her? Also, jetzt,
Darf ich
ja.
kurz einmal einen Einwurf
Sorry.
machen?
Ja, natürlich.
Grundsätzlich kein schlechter Gedanke, vor allem was der Daniel jetzt gesagt hat, was die Bodenstruktur betrifft und die Qualität des Bodens. Wir haben heutzutage in der Landwirtschaft eher das Problem, dass ganz viel Kalk gestreut wird auf die Felder, was für die Bodenstruktur, für die Krümelstruktur und für die Bodenlebewesen, für die Durchlüftung des Bodens total Blödsinn ist. Dem entgegengesetzt nimmt man zum Beispiel in der biologischen Landwirtschaft Gesteinsmehl, das ganz andere Effekte hat. Und es ist ganz wichtig, diese beiden Stoffe, vor allem der Phosphor im Boden, ist extrem wichtig für diese Bodenstruktur. Also grundsätzlich ist die Idee jetzt nicht von der Hand zu weisen. Für mich ist momentan als Denkmodell, als Idee einfach eine weitere mögliche Funktion, weil ich gehe einfach immer davon aus, dass gewisse dieser Anlage, auch die Cheops-Pyramide, für mehrere Zwecke gebaut wurde. Was ich für mich nicht ganz so sehen kann, ist das mit Füllmaterial in diesen Kammern. Speziell in der Kammer, in der ich forsche, ist das total unpraktisch, wenn ich wirklich sagen würde, ich fülle die ganze Kammer an mit Erdreich, die sich dann mit irgendwas anreichert und muss das dann wieder rausräumen, weil das komplett unpraktisch ist, da würde ich sagen, okay, kann man einfach rechteckig bauen. Das macht dann keinen Unterschied. Da brauche ich nicht die Form, die meine Kammer da jetzt hat. Und sie ist ja auch wirklich eine Sonderform unter den Erdstellen. Ich habe der Elli einige Bilder geschickt von dem Buch, das ich da gern herzeige. Kann sich jeder besorgen. Gibt es immer noch Pater Lambert Karner, künstliche Höhlen aus alter Zeit. Wir haben es im ersten Podcast über die Erdstelle ein bisschen besprochen, weil da fantastisch die ganzen Planzeichnungen drin sind vom Pater Karner, noch und nöcher mit Erfahrungsberichten, wie er diese Anlagen besucht und dokumentiert hat. Es sind von den Plänen her, manche zeigen eine Möglichkeit, dass ähnliche Kammern da drinnen vorkommen wie meine Kuppelkammer, also die Nischenkammer. Grundsätzlich sehen aber die meisten Erdställe anders aus. Und ja, ich würde einfach das für ein bisschen zu umständlich halten, jetzt die ganze Kammer anfüllen. Ja, das
Natürlich
ist.
kann man, wenn man da den homöopathischen Gedanken mit hineinnimmt, dann kann ich eine geringere Menge an Erdreich oder von mir aus Dünger nehmen, die nachher dann in Wasser aufgelöst, verdünnt, vervielfacht wird. Das einfach, wir haben in manchen von den Erdstellen sind Tongefäße gefunden worden oder Scherben von Tongefäßen, wo ich mir dann schon wirklich vorstellen kann, pass auf, das ist jetzt nicht in erster Linie so ein rituelles Gefäß, sondern wirklich für gewisse Dinge verwendbar. Und es ist auch zum Teil das Phänomen, zumindest bei manchen von den Anlagen, die ich kenne, dass man schon ein wenig
Grundwasserproblem heutzutage hat, dass immer wieder, wenn mehr Grundwasser ist, da irgendwo Wasser durchläuft, obwohl jetzt nicht ein direkter Fluss durchgeht. Also Wasser ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich gehe trotzdem nicht jetzt den Weg, das ist bei ganz vielen von den Erdstoffforschern Gott sei Dank so, dass wir sagen, wir werden keine Einzelerklärung finden für die ganzen Anlagen, weil die für ganz, ganz viele verschiedene Zwecke, manche vielleicht für mehrere Zwecke auf einmal möglicherweise verwendet wurden. Das ist, ich meine, wir haben es letztes Mal in der Runde nicht geschafft, dass ich dann nur sage, ich habe da ein paar von den Artefakten, die in dem Erdstall gefunden wurden, also in der Resonanzkammer, wohlgemerkt im Füllmaterial. Also nicht irgendwo in einer leeren Kammer, in irgendeiner Nische. Die Dinger sind laut Auskunft der Besitzer, die das ja selbst ausgeräumt haben, das sind so wie Faustkeile aus der Jungsteinzeit, die sind im Füllmaterial gefunden worden. Also das, ich weiß nicht, wo sie hergekommen sind, ich weiß nicht, wo die dieses Füllmaterial hergenommen haben, weil wir sind ja immer noch in dem zeitlichen Bereich von ja, 15. bis 16. Jahrhundert, wo wir halt vermuten, dass diese Anlagen verfüllt worden sind. Wie kommt dann das Zeug da rein? Das ist
Ja.
jetzt, weißt,
Es muss.
ich habe vier solche Dinger und die sind wirklich zum Teil super spannend.
Die sind bearbeitet, definitiv, ja.
Die sind definitiv bearbeitet. Das ist da schwierig, dass man es sieht in der Kamera. Man sieht die Kante.
Ja.
Das schaut fast maschinengeschliffen aus. Das ist ein extrem harter Stein. Also ich würde Probleme haben, wenn ich so einen Brocken Stein mit der Hand bearbeiten muss und wirklich, der ist fast nur scharf.
Ja. Also Leute, für die hier nur zuhören können und nicht sehen, Gunnar hält hier ein paar Artefakte in die Kamera. Das sind, ja, man könnte sagen, kleine Faustkeile, ja, wie er schon sagt, möglicherweise vielleicht aus der Jungsteinzeit. Die sind auf jeden Fall bearbeitet. Schaut fast ein bisschen aus wie so ein Kopf von einem kleinen Beil oder von einer Axt. Und ja, scharfkantig und interessant, bearbeitet, interessante Form. Man kann sich fragen, wo es herkommt. Du sagst, sie war im Füllmaterial. Ja, das heißt, die
Die
sind
sind im
zwar,
Füllmaterial
genau, die sind
gefunden worden.
in diesen Erdstellen oder in diesen Kammern gefunden worden. Aber nicht bewusst da reingelegt, vermutlich, sondern mit diesem Füllmaterial reingekommen, kann man davon ausgehen
Das ist
wahrscheinlich.
für mich nach wie vor, ja, ist für mich nach wie vor ein bisschen ein Rätsel, wie das dann geht. Es ist wieder laut Auskunft der Besitzer so, dass das Füllmaterial wirklich eine komplette Mischung war aus Steinen, zum Teil Ziegelresten und Erdreich und alles total gemischt. Also wirklich einfach, die haben irgendein Füllmaterial dort hineingeschippert. Ich habe nur keine Ahnung, wie dann solche Dinge da hineinkommen.
Das Ding ist, das Füllmaterial, das hat man ja vermutlich
In
nicht
Füll.
irgendwie 500 Kilometer angeschleift. Das muss doch auch irgendwo aus der Nähe
Nein,
kommen.
das muss aus der Gegend gewesen sein. Und wenn vorher da, wie letztes Mal schon gesagt habe, vielleicht noch ein weiteres Gebäude oberirdisch dabei war, irgendeine Art Kultstätte oder was auch immer. Und die das einfach weggraben haben und zum Teil das als Füllmaterial genommen haben. Ich weiß ja nicht, was das für Werkzeug ist. Es ist
So eine
kein
Art.
Wetzstein, weißt du,
Du meinst so eine Art Bauschutt, ne? Als wenn du
ja,
Bauschutt
mehr
in
oder weniger.
einen Container tust, sagt ab ins Loch,
Ja,
fertig.
so in etwa, weil es ist auch dort auf dem alten Bauernhof so, man sieht wirklich einige sehr interessante Steine, die nur im Hof liegen oder zum Teil vielleicht sogar im Mauerwerk nur irgendwo verbaut sind, die aber bearbeitete Steine sind von einem ehemaligen Gebäude oder Bauwerk, das halt nicht mehr existiert.
Ganz
Und das
genau.
ist, weil die Elle den Vergleich gemacht hat eben mit der Niere, ist total interessant für mich, weil ich habe natürlich durch meine Herangehensweise das einmal verglichen mit dem, was bei uns im Gehör passiert. Weil da haben wir wieder ähnliche Dinge mit den ganzen Schnecken, die da drinnen sind, wie unser Gehör funktioniert, eben wieder in Bezug auf die Akustik. Und deswegen sage ich schließe nichts aus. Es ist für mich eine zusätzliche Denkweise, was wäre da drin möglich. Ich kann mir das echt vorstellen, dass man wirklich auch mit Bewusstsein, mit Frequenzen, mit Information, mit Wasser natürlich was macht. Du kannst Erdreich anreichern, du kannst Wasser informieren und bearbeiten, reinigen oder energetisieren. Alle möglichen Sachen sind auf jeden Fall möglich. Und es ist nach wie vor einfach unglaublich spannend, weil man weil wir einfach überhaupt in Wirklichkeit keine Idee haben.
Und das auch mit kosmischer Hilfe, ne? Ich habe zum Beispiel letztens festgestellt, dass was wir so kennen als Auge des Horus, ne? Mit der Augenform, Pupille, und dann hast du ja unten, das geht schon wieder los. Nein, Entschuldigung. Hast ja unten so ein Ding, eine Schnecke noch auf der einen Seite, und nach vorne geht dann nochmal so ein relativ gerader Strich runter mit so einem kleinen Knick. Das ist ja nicht nur das Auge, das ist auch die Hörschnecke. Und vorne hast du dann den Nasen- oder Riechgang, ne? Also die Sinne, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel solche Sachen, das, was ich vorhin gesagt habe, ist ein Aspekt, den man betrachten kann. Aber was, wenn die wussten, dass es kosmische Zusammenhänge gibt? Ne? Wie bei uns aus einem Ei und einem Samen ein Baby wird, wird vielleicht, wenn ich etwas in eine Schale hineingebe, ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt X, und weiß, dass vielleicht die Elemente sich irgendwo im Weltall oder in unserem Sonnensystem eine Kurve machen. So, wir haben eine Säule, wir haben ja, ne, Säule links, zack, erstmal gerade hoch, dann macht es eine Kurve, einen Bogen. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder runter. Und dann ist es auf einmal viel größer. Und, ne?
Ja,
Das
also
kann
ich
auch sein.
denke,
Gerade diese Kammer, die Gunnar letztens hatte, da sind ja sogar noch Streben, ne? Die den Weg der Energie nach oben weisen. Ne? Wie auch bei ganz vielen Kirchen mit Kuppeln und so.
ja. Also ich denke, man darf schon die Form dieser Kammern, egal ob es jetzt diese Resonanzkammer ist oder auch andere oder auch Bauwerke, die muss man schon beachten, darf man nicht außer Acht lassen. Und gerade wenn die Form ein menschliches Organ zum Beispiel oder einen Gehörgang oder eine Niere oder was auch immer widerspiegelt, dann kann das aber auch auf eine Heilfunktion hindeuten. Das ist für mich also ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade auch im Zusammenhang mit den Frequenzen, wo sich ja auch der Gunnar sehr damit beschäftigt, sehr intensiv und auch geforscht hat, dass hier ein Heilaspekt vorhanden ist. Es ist eine weitere Theorie, die kann ich dir jetzt gerade noch mal, Elis, Theorie draufsetzen, aber so ist das eben mit den ganzen Anlagen. Wir dürfen auch nicht vergessen, Gunnar hat es ja eben auch gerade schon angedeutet, dass die Erdstelle aus unterschiedlichen zum einen ganz unterschiedlich konstruiert sind. Sie sind aus unterschiedlichen Materialien gebaut und ich möchte auch noch anfügen, dass diese Erdstelle aus ganz unterschiedlichen Zeiten stammen. Die können bis zu mehreren oder ja, ich sage es jetzt einfach provokativ, mehrere tausend oder 10.000 Jahre alt sein, diese Erdstelle. Also, und das sage ich nicht aus heiterem Himmel, sondern die Hinweise, die Indizien dafür, die gibt es. Und daraus ergibt sich eigentlich schon automatisch, dass sie auch verschiedene Bedeutung, einen verschiedenen
Oder
Zweck gehabt haben können.
Funktion.
Ganz genau.
Genau, ja. Was ich zum Beispiel auch interessant finde in der Hinsicht, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Phosphor zurück. Schwarzer Phosphor, den kannst du auch aus Weißem machen. Und da brauchst du allerdings einen ziemlich hohen Druck für und eine gewisse Temperatur. Du kannst das Ganze den Vorgang aber erleichtern, indem du Quecksilber zugibst. Ja, dann brauchst du nicht ganz so hohe Temperaturen. Und dieser schwarze Phosphor, das ist ein ultimativ tolles Zeug. Es leitet Elektrizität, es leitet Wärme, es ist ungiftig, nicht wasserlöslich. Also das ist ein ganz, ganz tolles Material, was, wenn die das früher schon gewusst haben und damit vielleicht sogar irgendwelche Leitungen hergestellt haben oder vielleicht sogar von unten ihre Häuser, Burgen, was weiß ich, vielleicht sogar ein bisschen mit Fußbodenheizung hatten, was weiß ich, was kann man damit alles machen? Also es ist ganz, ganz toll, ne? Und also wir dürfen auf gar keinen Fall so irgendwie die Chemie irgendwie außen vor lassen. Ne? Da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen intensiver auch drum kümmern.
Und weil du vorher gefragt hast, ob man was weiß wegen chemischen Analysen in den Erdstellen, Ich habe einige Erdstahlbücher da, natürlich habe ich jetzt auch nicht alles gelesen. Nur ich bin noch nie irgendwo drüber gestolpert, dass wirklich wer jetzt chemische Analysen von dem Material da drinnen genommen hat. Nur, wie du jetzt angefangen hast, über den schwarzen Phosphor reden, da habe ich schon für mich dann wieder so das Bild im Kopf. Ich kenne ja meine Kammer und vor allem in der Hauptkammer oben an den Wänden,
Ja.
es ist ziemlich dunkel. Also das ist wirklich, wie wenn es Verrußt wäre, nur das kann man vergessen, das macht da drin keinen Sinn. Es wäre wirklich interessant, jetzt einmal da von der Wand was entnehmen und das analysieren lassen.
Ja,
Auf
ja,
jeden
ja.
Fall, ja. Das wird
Das haben
uns
sie
nicht
ja in der
ausbleiben.
Chi, ich glaube, das waren auch Deutsche, ne? Die in der Cheops-Pyramide irgendwelche Proben genommen haben vom irgendwelches schwarze Zeug. Und dann haben sie ja, glaube ich, hinterher Ärger gekriegt. Ich weiß jetzt aber nicht
Das,
mehr, was
das,
das war,
ja,
aber.
das
Ja.
war, das war Dominik Görlitz und Stefan
Ach, die waren
Erdmann.
das. Okay.
Die haben an der Decke der Königskammer von den, ja, die von dem schwarzen Belag eine Probe mit Genehmigung, und das war ja das Fatale. Die hatten ja Genehmigung, dort zu arbeiten. Nur von der Genehmigung wollte man dann nichts mehr wissen, als herausgekommen ist bei einer Analyse, dass es sich um Eisenoxid handelte. Und das hat ja nun in der Cheops-Pyramide mal gar nichts zu suchen, denn es gab ja kein Eisen, als die gebaut wurde, nach Meinung der Archäologen. Aber das nur am Rande. Es hat mich nur gerade bei den Worten von Gunnar auf die Idee gebracht, wenn man hier eine chemische Untersuchung vornehmen würde, darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es sich um irgendeine Art von Oxid handeln könnte.
Eben.
Metalloxid,
Ja,
oder eine
richtig.
andere Verbindung, auch eine Verbindung aus Materialien, die in dem Gestein vorhanden waren.
Zum Beispiel bei Pyrit. Was ich vorhin erwähnte, der glänzt nicht mehr so schön, wenn er zerfällt, sondern da wird auch Eisen, irgendeine Art Eisenoxid draus. Ne? Also das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist schon, also wenn man Stein oder Erdreich verletzt, passiert was. Ne? Also da kann man schon von ausgehen. Oder auch, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Externsteinen ist. Ich glaube, die haben auch mehr manchmal so schwarze und so rote Stellen. Ne? Also es kann auch roter Phosphor sein. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber ich würde das so echt super gerne mal wissen, was sind denn für Materialien? Ich habe dann letztens auch ein Video gesehen. Da waren auch welche in so einem Erdstall drin, aber der war sehr, sehr eng. Und dann war in der Mitte unten eine Rille. Eine ziemliche, ja, eine Rille. Da habe ich gedacht, sieht doch irgendwie aus wie so eine Quecksilbermine früher. Ne? Und ja, könnte es gewesen sein, aber. Man weiß es nicht. Und deswegen wäre es halt interessant, ob da vielleicht irgendwie man mal analysieren kann, welche Materialien da vielleicht mal durchgelaufen sind.
Ja, kurze Frage noch an Werner. Hat mich jetzt neugierig gemacht, was du gesagt hast. Eisenoxid an der Decke, an irgendeiner Kammer vermutlich von der
Die
Pyramide.
Königskammer, ja.
Königskammer
Königskammer,
war das, ja.
ja. Ja.
Okay. Die haben das eingesammelt und dann haben sie Ärger bekommen, okay. Gibt es denn Theorien, Ideen, wie das an die Decke kommt? Warum es an der Decke zu finden ist? War es auch an den Wänden oder war es auch am Fußboden? Kann man das sagen? Oder gibt es denn Ideen, wie es da oben hinkommt? Oder?
Also es sind die dunklen Streifen an der Decke der Königskammer,
Entschuldige bitte nochmal
die
kurz, bevor du weiter redest. Wenn du von dunklen Streifen redest, sind die irgendwie speziell angeordnet oder sind da einfach dunkle Streifen?
die sind irgendwie parallel angeordnet, soweit ich weiß. Ich muss gestehen, ich war selbst schon in der Königskammer drin, aber wer läuft da rum und schaut sich die Decke an? Also auf die Idee muss man auch
Musst
erstmal kommen.
du doch dran denken, Werner.
Ja, ich habe es also damals nicht wahrgenommen. Aber das Interessante daran ist, dass diese Schicht, von der die Proben genommen haben, sich fortsetzt in dem Spalt zwischen den Deckensteinen und den Wänden. Das würde bedeuten, dass dort ein Eisen einen Teil der Konstruktion gebildet hat, was im Laufe der Jahrtausende oxidiert, quasi weggerostet ist. Das sind nur noch Spuren da. Das wurde also nicht nachträglich da irgendwie angebracht. Dagegen spricht also wirklich die Tatsache, dass es in dem Spalt hineinreicht.
Okay.
Ist da viel Druck in dem Spalt? Also da liegen ja schwere Steine aufeinander oder an.
Das sind
Also,
also schon ein paar tausend Tonnen, auch wenn man davon ausgeht,
das
dass
ist doch
da oben
schön.
drüber
Guck mal,
die Entlastungskammern ja
dann
sind.
könnte es tatsächlich sich auch um schwarzen Phosphor handeln, weil der braucht 12.000 Bar, Kilobar, Entschuldigung, 12 Kilobar, so. Und eine gewisse Temperatur. Dann könnte sich da tatsächlich schwarzer Phosphor gebildet haben auch.
Also,
Also,
es
wir
ist
müssen.
definitiv ja analysiert worden.
Okay. Ich muss jetzt da ganz kurz nur mal einhaken. Ich bin schon wirklich gespannt auf unseren jetzt geplanten Podcast-Marathon, weil da haben wir dann wen dabei, nämlich den Richard Gabriel, mit dem ich gerade vor 2 Tagen ein super Telefonat oder Videogespräch wieder gehabt, der ja seit über 30 Jahren Forschungen macht am Gizeh-Plateau, vornehmlich unterirdisch, in sehr viele Etagen darunter. Vieles vermessen, dokumentiert, fotografiert hat. Also ich lasse die Geschichten ihm selbst entscheiden, wie viel er davon erzählt. Er sitzt momentan zu Hause, er ist aus England und bastelt ein Modell nach dem anderen. Wirklich jetzt in ziemlich massiver Form, wie das alles ausschaut, welche Kammern untereinander da situiert sind, das hat er mir ein bisschen erklärt. Und da ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Da gibt es in einem von den Räumen so eine runde Ausnehmung, wie eine Schüssel am Boden, relativ groß. Und daneben, gleich neben dieser Schüssel, sagt er sowas wie ein Sessel eigentlich, wie so ein mit zwei Armlehnen. Und am Boden gehen aber dann, geht quasi wie eine Leitung, wie eine Wasserleitung, die sind die nächste Etage darunter. Und er hat natürlich da seine Ideen dazu, was waren das so wieder für Initiationsgeschichten. Ich meine, er kann das viel besser erklären. Er hat das wirklich so ausführlich mir geschildert, dass das möglich ist, dass dort mehr oder weniger der Proband sitzt für, sagen wir mal jetzt, eine Waschung oder sonst irgendwas in Vorbereitung, tiefer in den Untergrund unter dem Gizeh-Plateau zu gehen. Weil da gibt es nur irgendeine Wesenheit, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, der dort mehr oder weniger der Wächter ist. Wenn du den nächsten Tunnel durchschreitest, in die nächste Etage drunter. Er hat gesagt, interessant, nur ganz kurz, interessanterweise, das Wasser, das zur Waschung verwendet wurde, das wird genau auch in diesen Tunnel hinuntergeleitet. Also wir haben es immer wieder mit total interessanten Sachen zu tun, eben auch in Bezug mit Wasser und der Information, die im Wasser dann enthalten ist, eben auch als Vorbereitung wirklich unter der Cheops-Pyramide in den nächsten Bereich der Unterwelt zu gehen. Ich meine, ich wünsche mir wirklich, dass er da das ein bisschen größer malt, das Bild. Wir werden es sehen.
Ganz kurz, du sagtest eben Sessel. Und da hat es bei mir wieder geschaltet. Sorry, dass ich auf dem Chemietrip bin, aber schwarzer Phosphor bildet sesselartige Strukturen aus. Ist tatsächlich so.
Okay.
Ich
Ja, das ist total neues
möchte
Thema.
nochmal auf der Königskammer rumreiten. Gunnar und ich sind vom Bau, wir sind beide Bauarbeiter. Wenn ich das höre, diese in einer Art Muster angelegten Streifen Eisenoxid. Was kommt dir da in den Sinn, Gunnar? Ich denke an, ich muss irgendwie an Bewährungsstahl denken. Das ist.
Ja, vor allem wollte ich vorher, ich glaube, du hast vor ein, 2 Tagen habe ich das Video geteilt mit dem neuen Scan wieder von der Cheops-Pyramide,
Ja.
wo man einfach eindeutig sieht, es ist ein technisches Bauwerk. Die haben einen fantastischen Scan gemacht, wo viel, viel mehr Hohlräume in der Pyramide und ein bisschen darunter festgestellt wurden, als das, was jetzt offiziell zugänglich ist. Richard hat zu mir gesagt, sie haben gerade vor einem halben Jahr oder so wieder probiert. Und er hat ausdrücklich gesagt, das sind jetzt keine professionellen Archäologen. Die haben probiert, einen dieser Hohlräume anzubohren. Und er hat dann gelacht und hat gesagt, die waren einfach 30 cm daneben. Die haben nichts erwischt. Gott sei Dank, sagt er. Nur, wir sind immer in dem Bereich eines technischen Bauwerks. Wer dieses Video einfach einmal sieht, das ist fantastisch. Das kann nichts anderes sein als eine technische Struktur. Und wir wissen ja einfach nicht, was ist mit dem Interieur. Das war ja nicht einfach nur leere Steinkammern und mit nichts drinnen.
Oder doch?
Ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht, weil wir haben letztes Mal über die Geschichte ganz kurz geredet mit dem Reinhard, über das Modell vom Erwin Waldhauser, der das Modell der Cheops-Pyramide gemacht hat, wo er nachweisen konnte, dass es eigentlich funktionieren würde, dass das eine Art Wasserpumpstation war. Durch die große Galerie und mit Druckausgleich und Luft, und er kann das fantastisch erklären. Wir sind wieder in dem Bereich eines technischen Bauwerks, nur ich brauche nur eben die beweglichen Teile innen drinnen, und kann dann sein, dass was montiert war. Bei der Bauweise der Pyramide selbst gehe ich jetzt nicht gleich davon aus, dass man da Bewehrung braucht, weil wenn die bis heute weg erodiert ist, dann würden gewisse Dinge wahrscheinlich zusammenbrechen. Ich glaube, dass die ganz viel gebaut haben, einfach ohne dem, dass sie einen Bewehrungsstall gebaut haben, braucht haben. Das ist einfach unsere Denkweise, aber es ist trotzdem eine gute Idee, dahingehend, dass vielleicht was zusätzlich montiert war in der Kammer.
Oder zum, ja, wenn ich jetzt Bewährungsstahl sage, in der Regel wird der Bewährungsstahl also eingegossen, ne? Für die Leute, die es nicht kennen, vielleicht, das gießt man ein in den Beton, in die Decke oder was, dass die Decke eben ja, die geforderte Statik aufweisen kann. So, es könnte aber auch sein, dass es so eine Art, dass es zum Stützen war oder zum Transportieren, dass da eine große Platte drauf lag und dann an Ort und Stelle damit gesetzt wurde. Ich finde sowieso die Idee immer interessanter, den Gedanken immer interessanter, dass die Pyramiden schon sehr, sehr lange standen und die alten Ägypter diese Pyramiden eben entdeckt und für sich genutzt haben und auch ihren Wünschen weiter bearbeitet haben mit den Hieroglyphen, mit was weiß ich, ne? Wie du sagst, ihre Interieur vielleicht reingestellt, was das eventuell drin stand, dass diese Bauwerke schon da standen. Und ich bin auch für die Idee offen, dass es ja schon vorher vor uns eine hochentwickelte Zivilisation vielleicht gab, von der man nichts mehr weiß, die vielleicht verantwortlich ist für diesen Bau. Oder schon eine davor, was weiß ich. Ne? Das
Wenn man
kann ja auch alles sein.
sich das anschaut, zumindest da die Geschichten, die ich eben auch kenne vom Richard, wie viele Etagen unter der Cheops-Pyramide er seit Jahren, natürlich auch auf Umwegen, seine Forschung macht. Ich meine, es ist wirklich total interessant. Er hat so viele Kammern und Räume gefunden, wo er vor 20 Jahren drin war, das fotografiert hat, die waren noch voll mit Artefakten und Zeugs. Ich meine, er kann dadurch einfach beweisen, was einfach ein Zaha was seit Jahrzehnten da unten betreibt, weil jetzt sind die Kammern alle leer. Wir haben die ganze Dokumentation eigentlich. Die haben das wirklich super gemacht. Und wenn ich mir aber die Größenordnungen anschaue, es ist ja dort unterhalb der Pyramiden noch viel mehr los als entschuldige bitte, die paar Pyramiden da oberirdisch hergeben. Das ist unvorstellbar. Er kann gar nicht genau sagen, wie viele Etagen das eigentlich gibt. Er rechnet irgendwie mit 6, 7, 8, 9 Stockwerke. Unterhalb ist da irgendwas los. Das muss doch auch irgendwann einmal von Grund auf gebaut worden sein. Sagt auch er. Das ist irgendwie von Grund auf gebaut worden und dann im Laufe der Zeit zugeschüttet worden oder natürlich, bla. Nur die Anlagen, die sind weitaus älter, als wir uns vielleicht sogar denken trauen.
Druck und Hitze sind, glaube ich, erstmal etwas, was wir feststellen können. Vielleicht haben sie ja unterschiedliche Sachen aufgebaut. Ich gehe noch mal ganz kurz aufs Wort zurück. Pyr für Feuer, Amide. Amide oder, ne, sind in zum Beispiel Ammoniak. Also ich denke auch, man hat die für verschiedene Dinge genutzt, aber das wahrscheinlich auch aller Wahrscheinlichkeit auch der Phosphor eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und zudem hat der schwarze Phosphor dann auch noch die Eigenschaft, diamagnetisch zu sein. Diamagnetismus ist ja, wenn du da so ein Plättchen hast und legst das irgendwo auf Niob-Magneten drauf, dann schwebt das einfach da drauf. Ne?
Und es
Also.
ist ja, das, ich glaube, ich hab's davon gehört, dass zumindest unter manchen Pyramiden wird vermutet, dass irgendwelche größeren Vorkommen von Quecksilber dort herumschwimmen. Es ist jetzt
Siehste?
wirklich, zumindest weiß es von Südamerika. Sie
Ja.
haben in Visoko einmal spekuliert, wobei es da keine Beweise gibt. Und wie gesagt, was wirklich los ist unter der Cheops-Pyramide, ich wünsche mir wirklich, dass die Dinge publiziert werden, die der Richard mit seinem Forscherteam da schon so lange dokumentieren, weil manches hat er mir erzählt, wo ich gesagt habe, okay, das bleibt unter uns, ich erzähle es nicht weiter, nur wenn das einmal an die Öffentlichkeit dringt, was ich vom Richard bis jetzt gehört habe, und das ist sicher nur ein geringer Prozentsatz von dem, was der Mensch da drin gesehen hat, dann kannst du die offizielle Archäologie vergessen, die ist dann pulverisiert, da ist nichts mehr da davon. Die ganze
Also
Geschichte ist dann ist weg.
Also ich gehe auch davon aus, dass die Pyramide mehrere Funktionen hatte, die Cheops-Pyramide vor allem. Weil wenn wir darüber reden, reden wir in erster Linie mal von der Cheops-Pyramide und nicht von den ganzen Nachfolgebauten, die irgendwann Jahrtausende später als Grabstätten errichtet wurden. Denn die Cheops-Pyramide, die unterscheidet sich ja nun in ganz vielen Dingen. Es gab keine Königskartusche, es gab keine Hieroglyphen und so weiter. Und sie ist eben in Verbindung und steht auf dieser riesigen Anlage, die wirklich so groß sein muss, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und wir dürfen bei all den Funktionen, die wir ihr jetzt zusprechen oder über die wir spekulieren, dürfen wir eine nicht vergessen, die nämlich seit vielen, vielen Jahren bei den Ägyptern eigentlich bekannt ist. Ich verweise auf das Zitat. Die Pyramide ist ein Archiv. Die Pyramide ist ein Archiv, in dem Dinge aufbewahrt und gelagert wurden, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Ich erinnere nur daran, biegsames Glas und all diese Dinge, von denen da gesprochen wird. Also wir sollten und wir dürfen auch die Überlieferung der alten Geschichtsschreiber nicht außer Acht lassen. Wobei ich aber auch der Meinung bin, sie hatte mit Sicherheit auch eine technische Funktion.
So eine Art Museum, du redest von, ja, so eine Art Museum, so das, ja.
Museum eher ein Archiv für die Nachwelt.
Ein Archiv, wie, mir kommt dann der Gedanke an manche von den großen Steinsärgen, die dort gefunden wurden, die wirklich überdimensional sind, wo man gar nicht genau weiß, wie sind die dorthin gebracht worden oder sind die vorher durchgestanden und dann hat man das Gebäude rundum gebaut, weil es eigentlich nicht geht. Tatsächlich hat mir auch der Richard wieder von einigen solcher Särge erzählt, die er live gesehen hat vor Jahren, die da drei Stockwerke unter der Pyramide herumgestanden sind. Wenn er jetzt in diese Bereiche hineingeht, ist nichts mehr da. Es geht sogar heute, dass die diese riesengroßen Dinge dort heraustransportieren. Wir wissen gar nichts. Und die Herrschaften, die da trotzdem das Heft in der Hand haben auf dieser Welt, die haben auch Technologien, zum Teil von denen wir überhaupt nichts wissen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dass das die, ob das Reverse Engineering ist oder einfach, weil sie es wissen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Außerirdischen oder sonst irgendwer hat ihnen diese Informationen gestellt, das ist mir egal. Der wichtige Punkt ist, die sind uns so meilenweit voraus in manchen Dingen und darum unterbinden sie ja das nicht, was wir machen, weil die wissen ganz genau, wir stochern einfach irgendwo in der Gegend umeinander mit unseren wilden Spekulationen. Die lachen sie uns, weil sonst würden sie das alles nicht zulassen, was wir hier tun. Von
Ganz
wegen,
genau.
das wäre komplett, ist egal, ob du es dann auf Telegram machst oder über Zoom, es geht alles über die gleichen Server. Und das wäre sofort abgedreht, wenn die das nicht haben wollen. Nur sie sind ja limitiert bis zu einem gewissen Grad. Sie müssen uns ja die Möglichkeit geben, auch gewisse Wahrheiten zu finden. Aber die lachen sie ernst. Da bin ich mir sicher.
Ja, wir sind von
Die
diesen
wissen.
Wahrheiten noch ganz, ganz weit weg. Ja.
Ja, aber wirklich, ich habe durch meine, dadurch, dass ich mich da jetzt mal so drum gekümmert habe, ich habe festgestellt, wie wichtig auch in der, ich sag mal vielleicht Geheimsprache, das Periodensystem ist, das chemische. Hat mich früher nie interessiert, kein Stück. Ja? Und jetzt komme ich so langsam drauf, dass das vielleicht doch ganz wichtig ist, dass man sich da mal kümmert und mal guckt, was mit wem zusammen, wie kann was funktionieren und wo könnten vielleicht auch Abkürzungen versteckt sein. In manchen Sachen, die wir anders lesen, die aber das, wenn wir dann den Schlüsselperiodensystem haben, drauf kommen, ne?
Ich möchte zu dem, was ich vorher gesagt habe, auch nur kurz was dazu sagen. Eben das passt auch zu dem, was die Elli gerade gesagt hat. Sie wissen bei manchen Dingen viel mehr als wir. Sie haben vielleicht auch ganz andere Technologien. Nur habe ich trotzdem manchmal auch das Gefühl, weil unsere Dinge so unzensiert bleiben, sie wissen nicht alles. Und wir stecken ja manchmal trotzdem ein paar sehr kluge Köpfe zusammen. Und was so gut funktioniert, ist einfach die spontane Idee, die man hat in einem Gespräch. Die lernen bei uns mit, ganz ehrlich gesagt. Die horchen uns zu und manchmal sind Dinge dabei, die wir dann entwickeln und die noch gar nicht wissen. Also
Das
wir
stimmt,
helfen,
das stimmt.
da bin ich mir sicher.
Da bin ich
Deswegen
mir auch
lassen sie uns
sicher.
auch frei.
Da bin ich mir auch sehr sicher,
Ja.
ja.
Die lassen sich von uns zuarbeiten.
Ja.
Ja.
Werner hat vorhin so zustimmend genickt, als ich da gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass die Pyramiden wahrscheinlich schon viel, viel länger gibt ja, ne, in der Zeit der Ägypter gebaut wurden, sondern schon vielleicht eine Zivilisation vor uns oder eine Zivilisation vor dieser Zivilisation und so weiter und so fort. Vor allem in Anbetracht dessen, dass es Pyramiden eben überall gibt auf der Welt. Das ist eben, das macht das Ganze so extrem spannend für mich. Es heißt ja oft, dass Dinge, die es woanders auch gibt, vielleicht von Reisenden mitgebracht wurden oder die Idee wurde mitgebracht und dann wurde das dort auch gemacht. Aber die kommen halt wirklich überall vor. Und was sagt uns das, ne? Dass die überall vorkommen, dass die wirklich in Europa
Ja,
und überall die gibt, diese Pyramiden gibt.
und da
Ja.
muss man dazu sagen, ich meine, so einfach geht das nicht. Du kannst nicht jetzt da, weiß ich nicht, vor 5000 Jahren, du kannst nicht einfach nach Kairo fahren und siehst diese Pyramide, hast vielleicht sogar die Möglichkeit, vom Untergrund was zu sehen und dann fährst wieder dorthin heim, wo du hergekommen bist und baust was Ähnliches. Das ist nicht drin. Also da bin ich schon eher nur Verfechter dieser Idee, dass vornehmlich Thoth der Verantwortliche ist für viele dieser Bauten weltweit. Und wenn die Geschichten ein bisschen stimmen, dann ist er ja sehr lang trotzdem hier unterwegs gewesen und hat von A nach B den Menschen mehr oder weniger Anleitung gegeben, wie man solche Dinge baut. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Dinge, die heuer passieren und die kommenden Jahre, weil es ist wirklich so, wir haben auch in Österreich fantastische pyramidale Strukturen stehen, die durch die neue Technologie, die wir zum Teil jetzt eben auch haben, mit dem LiDAR-Scan und so, sichtbar werden.
Ja, guck mal, die natürlichen, ich sag's jetzt mal, oder nennen Sie mal natürlichen Pyramiden. Ne? Habt ihr schon mal Pyritkristalle in der Hand gehabt? Wisst ihr, wie die aussehen? Die sind ja sehr, sehr kubisch, sehr, sehr glatt und richtig eckig. Da wächst ein Kristall im nächsten drinne, so ungefähr. Ne? Es gibt da ja auch unterschiedliche Qualitäten. Aber was, wenn die Grundstruktur auch der Erde an manchen Stellen vielleicht solche großen, für uns großen Kristalle mal ausgebildet hat, ne? Und das sozusagen die Spitzen sind, die noch aus dem Boden rauskommen oder so. Das kann doch sein.
Das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Ich möchte noch was zu dem, was Gunnar gesagt hat, hinzufügen. Du hast ja gesagt, dass es nicht so einfach war, dass jemand da hingeht und sieht die Pyramide und sagt, ach, das nehme ich mit und das bauen wir auch. Vielleicht im kleinen Stil. Also wir haben hier in der Stadt Coburg, im Schlossgarten, Hofgarten, da gibt es so ein Mausoleum. Da liegen, ja, liegt so ein Ehepaar drin. Ist nicht riesengroß, das Mausoleum, aber es ist schon recht gut dimensioniert. Und vor dem Eingang zu diesem Mausoleum stehen zwei Sphinx. Das finde ich ganz interessant. Und das wurde ja auch schon, was weiß ich, wann gebaut. Ich habe es nicht im Kopf jetzt, aber halt schon recht lange her. Und ja, die Idee hat ja auch jemand mitgebracht. Wahrscheinlich, als er in Ägypten war, mit dem Schiff dahin gefahren ist und wieder hergekommen ist. Das ist so, wo ich sage, ja, legitim, das hat jemand gesehen. Findet das sehr edel und es ist ein Wächter, ne? Das Sphinx passt so auf, links und rechts eine neben dem Eingang von diesem Mausoleum. Die Leute, die dort bei uns in der Gegend leben, die kannten das vermutlich nicht so in der Form. Also es wirkt prunkvoll und dient als Art Schmuck oder symbolisch, wie gesagt, als Wächter. Da hat man das hergenommen. Das finde ich eine sehr gute Idee von den Leuten damals. Was Exotisches und vielleicht für die damaligen Leute damals ein bisschen erschreckend sogar. Und hat Eindruck gemacht, war imposant und man wusste nicht, man hatte vielleicht sogar ein bisschen Respekt und Angst davor. Okay, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und die sind nicht groß. Die sind vielleicht so groß, wenn die auf ihren Steinen da liegen, wie ein, ach, was weiß ich, wie so ein Schäferhund, sag ich mal, so groß vielleicht. Also nicht mega groß, ne? Und aber, wenn wir wo über Pyramiden reden, dass jemand die Idee mitbringt und sagt, guck, die Pyramidenstruktur, die finde ich gut, da baust du nicht überall in Europa, was ich. Pyramiden, vielleicht nicht in Originalgröße, aber auch sehr groß und mit Gängen drin und Räumen drin und was weiß ich.
Guck mal, diese Pyramide vorm Louvre, die aus Glas besteht, ne? Kennt ihr die?
Ja.
Vor dem Eingang des Louvre. Und
Hm?
dann geht die ja nochmal in den Boden rein, in gleicher Größe. Ich habe mir letztens nochmal wieder den Da Vinci-Code angeguckt. Und dann geht der Längende ja so vorbei. Das ist dann aber im Inneren, ne? Wo die große Pyramide, die Glaspyramide dann runterkommt. Und dann hast du einen kleinen Abstand. Und dann hast du von unten nochmal Also sie ist so goldfarben oder so ähnlich, ne? Und dann geht er da vorbei und sagt, aha, ein geometrisches Echo. Und da bin ich hellhörig geworden. Was ist denn ein geometrisches Echo? Ne? Oder was sind ja, Strukturresonanzen? Finde
Eben,
ich,
ja.
ne?
Und
Das
das
eine
Gleiche.
wieder, alles sendet ja was aus, alles schwingt, ja? Und wo finde ich dann das Pendant dazu? Ne?
Das ist das Gleiche in Visoko und es ist das Gleiche bei der Cheops-Pyramide. Wir haben quasi nicht materielle Spiegelung nach innen, die sie zum Teil sogar materiell manifestiert mittlerweile.
Was du, darf ich nochmal darauf zurückkommen, Daniel, eben sagtest, das ist genauso eigentlich in Ägypten selbst nachzuvollziehen. Wir sagten ja eben schon, die Cheops-Pyramide, die ist viel älter, vielleicht von einer Zivilisation vor uns oder noch davor erbaut worden. So, dann sind die Ägypter, denn ihre Kultur, ihre Zivilisation hat sich entwickelt. Die Pharaonen, die sind zur Macht gekommen, die wollten ihre Macht auch zeigen. Und dann kamen die doch auf die Idee, Mensch, diese Pyramide, dieses Ding, was da steht, das ist so gigantisch, das ist bestimmt ein Grabmal eines alten Herrschers. In so einem Ding will ich auch begraben werden. So, und nun guck dir mal die ältesten Pyramiden an, die sind denen zusammengestürzt. Guck dir die Knickpyramide an. Die Knickpyramide, da haben sie den Böschungswinkel falsch berechnet. Dann haben sie ihn während dem Bau verändert, damit die nicht einstürzt. Die hatten falsche Materialien. Die ersten Pyramiden, die haben sie aus Steinen, aus Ziegeln gebaut. Die sind heute nur noch Staub, bis sie dann die Pyramiden nach und nach zu einer gewissen Perfektion gebracht haben, die aber an die Cheops-Pyramide längst nicht heranreicht. Also das ist genau das, was du meinst. Es ist nicht so einfach zu sagen, ach, das ist ein tolles Ding, das baue ich jetzt mal nach.
Ja. Habt ihr schon mal was von der schwarzen Pyramide gehört in Alaska, die unterirdisch sein soll? Ja?
Ja, ich habe
Gehört, ja.
einen guten Freund von mir, der da drüben sehr viel unterwegs ist, der Dwayne Cedar, der bis jetzt von seiner Arbeit noch genau gar nichts publiziert hat. Das schaffen wir irgendwann. Er wird vielleicht auch dabei sein bei unserem Podcast-Marathon. Das kommt alles. Der hat in Alaska, ich hole ganz kurz ein bisschen aus, seine Arbeit war mehr oder weniger Scout für Firmen, die Extremsportartikel machen und damit die Werbematerial drehen können. Da geht es um Helikopter-Skiing und so. Irgendwo in Alaska, in ganz, ganz abgelegenen Gegenden, war er mehr oder weniger Location-Scout oder ist er nach wie vor und auch Kameramann. Und er hat irgendwo da draußen in Alaska Artefakte gefunden mit ägyptischen Darstellungen, wie, weiß ich nicht, Isis-Statue und solche Dinge. Also, wie gesagt, da besteht uns nur einiges bevor, was wirklich die gesamte Geschichte
Oh
umkrempelt.
ja. Es wird ja gesagt, dass diese schwarze Pyramide ein Lieferant sein soll, da könnte man das ganze Land sozusagen mit Strom versorgen, wenn man wollte.
Das ist
Also das.
aber wieder das Gleiche in der Cheops-Pyramide, wieder so ein Punkt, den ich leider in voller Gänze in Richard überlassen muss, wie viel er davon erzählt. Nur es gibt dort Bereiche, wo er mir ganz, ganz ähnliche Geschichten erzählt hat, wie die Geschichten, die man gehört hat über die Bozegebirge mit dem Kraftfeld, das einfach gewisse Menschen durchlässt und gewisse Menschen nicht. Und ja, der Richard war da drinnen und die Soldaten, die ägyptische Regierung dort hineingeschickt hätte, die haben es nicht überlebt. Und dort gibt es anscheinend irgendein Phänomen auf energetischer Ebene, das so massiv ist und so stark, es ist wirklich so, wie wenn das einer der Nabel der Welt wäre, wo die ganz großen Energielinien sich dort treffen. Also wir wissen es nicht genau und ich wünsche mir wirklich, dass endlich die Zeit dann kommt, wo der Richard und seine Forschergruppe das publizieren können, was die entdeckt haben und was sie zumindest bis jetzt vermuten oder wissen, was unterm Gizeh-Plateau in Wirklichkeit los ist. Aber es ist ein unglaublich interessanter Platz, unglaublich starke Energien und streut aus zu die allermeisten großen, auch bekannten archäologischen Stätten stehen in einer direkten Verbindung mit einer stehenden Welle. Wir sind wieder bei der Frequenz. wo die Welle mehr oder weniger die ganzen Orte miteinander verbindet und die alle in Korrespondenz stehen. Es ist irre, was abläuft. Es geht nicht nur um das, dass man weiß, wie man eine Pyramide baut und zu welchem Zweck, sondern die sind positioniert. Ich glaube, es ist drüben in Südamerika die eine Sonnenpyramide, wo das so funktioniert, die steht ja eigentlich genau gegenüber der Cheops-Pyramide auf der anderen Seite der Erden. Und wann herum die Sonne beim Sonnenuntergang die Spitze der Cheops-Pyramide noch berührt, dann scheint es drüben, ich glaube in Teotihuacan ist das, schon die ersten Sonnenstrahlen auf die Spitze der Sonnenpyramide da drüben. Es geht weit über das hinaus, dass man nur weiß, für was und wie baut man die Pyramiden. Das ist einfach ein globales Gitternetz. Und ich vertrete ganz oft da für mich nach wie vor die Idee, dass manche pyramidalen Bauwerke, die wir halt wie einen Berg ansehen, unter anderem, sage ich wieder, einfach ein geomantisches Bauwerk gewesen ist und bis heute ist, zur Lenkung und Stabilisierung der Erdenergien.
Ich möchte noch eins zu bedenken geben, Elli, dir ergänzend, wenn du sagst, diese schwarze Pyramide, die erzeugt oder die kann eine Energie erzeugen, da bin ich 100% bei dir. Das haben wir ja auch schon festgestellt, diese Dinge. Auch wenn du sagst, Energie in einer Menge, die könnte das ganze Land versorgen. Aber wenn du dann sagst, mit Strom, dann
Na ja,
denke mal
gut.
dran. Die arbeiteten mit Energien, die nichts mit unserem Strom zu tun haben. Wir haben es hier mit ganz uralten Techniken zu tun und Strom ist eine relativ moderne Erfindung. Da geht es um ganz andere Dinge. Soweit sind wir jetzt auch mit unseren Forschungen gekommen. Es geht hier um Energiefelder, um Erdenergien. Das ist alles
Das
sehr,
stimmt, ja. Dann war ich nicht differenziert genug da in meiner Ausdrucksweise. Ich hatte
Ja.
das halt mal bei der Linda Moltenhau gehört und habe das jetzt mit Strom. Also gut, auf Energie können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ja, natürlich. Du,
Ne?
und es gibt also auch, es gibt auch Orte und es gibt auch Bauwerke, die können auch diese Energie wandeln. Das heißt, die laden Batterien, auch wenn du die da reinstellst. Auch das haben wir schon probiert, auch damit experimentieren wir. Aber die wandeln nur diese Energien, die früher genutzt wurden, um.
Auch ganz spannend.
Ja, und wir kommen wieder in den Bereich und wir werden nur einige Gespräche haben. Wir haben ja heute mal gesagt, wir probieren, dass wir es nicht ganz so lang werden lassen. Ich glaube, wir werden da nur einige Gespräche mehr haben darüber, weil das Thema ist so riesig. Mir schwirrt dann natürlich immer wieder auch die Pyramide in Visoko im Kopf herum, weil in Kairo selber war ich noch nicht. Und ich rede eigentlich nur gern von Orten, die ich selbst besucht habe. Und was da noch alles möglich ist, mit den Energien, die verwendet wurden, wozu sie verwendet wurden, wie sie generiert werden, wie sie gelenkt werden. Also da haben wir vielleicht einmal an der Oberfläche gekratzt, ganz leicht mit ein paar Ideen. Und die Story ist noch lange nicht vorbei.
So schaut's aus.
Genau.
Ehrlich nicht.
Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Sack zu. Wie gesagt, du hast es gesagt, Gunnar, wir haben versucht, heute das mal ein bisschen kürzer zu halten und nicht zu arg auszuschweifen. Es war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht und ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, Gunnar hat es schon ein paar Mal erwähnt jetzt, Gunnar und ich haben einen Podcast-Marathon geplant. 12 Stunden haben wir angesetzt, glaube ich. Ne?
Schauen
Zwölf
wir mal.
Stunden. Schauen wir mal, ob wir es durchhalten. Wir sind schon alte Säcke,
Na,
aber wir
ich glaube, dass vielleicht einfach sogar länger werden kann. Das
ja.
Durchhalten ist kein Problem, aber ich habe einfach mittlerweile ein paar Teilnehmer. Wir gehen von Australien bis Amerika, dann Europa. Wenn ich einen Klaus dazu bringe, dass er mitspielt, dann wird das eine längere Sitzung, damit wir die alle irgendwann unter einen Hut bringen.
Genau. Wir werden auch versuchen, Reinhard Habeck nochmal zu bekommen. Mit dem werde ich mal quatschen. Oder Gunnar, einer von uns beiden wird mal. Werner wird dabei sein und Elli wird mit Sicherheit auch dabei sein, wenn sie eine
Gerne.
hat. Die wird natürlich
Gerne, gerne.
sehr gerne dabei sein können. Und ja, Leute, haltet Augen und Ohren offen. 1. März 2024, der Podcast-Marathon. Ich weiß gar nicht, wann wollen wir starten, Gunnar? Wie viel Uhr?
Ja, ich habe einfach einmal nur so als Idee mir gedacht, Freitag, Mittag oder früher Nachmittag. Ich muss mir das einfach nur, wir müssen einfach miteinander mal überlegen, wie wir das alles mit den Zeitzonen handeln. Wir werden es wahrscheinlich dann ein bisschen blockweise machen und eher den europäischen Raum und ja, muss nicht dann jetzt nur deutschsprachig sein. in einem Block und dann die Geschichten mit Übersee in einem anderen Block, damit man das ein bisschen staffeln kann. Weil wir haben einfach die Zeitverschiebungen, auf das müssen wir Rücksicht nehmen. Und es ist höchstwahrscheinlich dann nicht so ganz leicht, dass wir das terminlich genau auflisten können. Werden wir sehen, wie das alles wird. Ich werde dann einige Gespräche mit dem Daniel haben, die einfach organisatorisch oder technisch notwendig sind, dass wir das alles handeln. Aber ich finde, das ist eine fantastische Idee und das wird mit Sicherheit eine ganz spannende Geschichte, wirklich einmal größere Community global an wirklich guten Forschern. Und dass jeder aufgerufen, der wirklich selbst Forschung macht. Und wir werden unsere eigenen Kontakte alle aktivieren von den Leuten, die wir kennen. Und wir haben viele Kontakte. Schauen wir mal, wenn wir alle an unsere Angel bekommen. Wir können noch nichts verraten. Wir haben erst begonnen, hier zu fischen. Aber ich glaube, das wird einmal so eine nette Übersicht über was wirklich private und zum Teil, sagen wir, halb private Forscher ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was los ist. Und ich denke mir, das ist eine never-ending story. Das
Definitiv. Sobald wir auf jeden Fall ein gutes Konzept ausgearbeitet haben, das auch spruchreif ist, werden wir euch informieren, Leute, werden das posten überall, Facebook, auf unseren Kanälen, im Community-Bereich und so weiter und so fort. Okay, dann würde ich sagen, Werner, Elli, Gunnar, vielen Dank, war cool.
Ja,
Und
gerne.
ja, gerne.
wenn das bis hierhin durchgehalten hat, die Kanäle von den Leuten, die hier dabei waren heute, die findet ihr natürlich wieder in der Podcast-Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.
Jo, bis dann. Tschüss.
Jo,
bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Hat mich gefreut.
Ciao.
Baba.